Weltmarkt China. Vielleicht geht es euch auch so. Corona ist zwar noch überall, die Inzidenzen immer noch hoch, aber gefühlt reden wir irgendwie nicht mehr so viel über die Pandemie. Überall wird gelockert, wir gehen im Park spazieren, treffen Freunde und beginnen mit dem Virus zu leben. Ganz anders ist es in China. Das Land kämpft gerade gegen den schlimmsten Corona-Ausbruch seit Beginn der Pandemie vor über 2 Jahren. Wir haben zum Beispiel Bilder gesehen von Menschen, die nicht genug zu essen haben oder die teilweise hinter Zäunen eingesperrt sind. Das ist eine Szene aus dem Netz von einem Mann in Shanghai, der ziemlich aufgebracht ist. Man sieht, wie er vor dem verschlossenen Tor seiner Wohnanlage schreit, was er denn essen und trinken soll. Wo ist die kommunistische Partei? Fragt er. Wo ist der Kommunismus? Was ist mit den einfachen Leuten? Er fühlt sich von der kommunistischen Partei in China im Stich gelassen. Nun, was geht uns das an? Also Dinge, die in einem 7000 Kilometer weit entfernten Land passieren? Das werdet ihr merken, spätestens wenn ihr eine Kaffeemaschine bestellt und die nicht mehr bekommt, weil die Lieferketten im Chaos sind. Diese Zusammenhänge wollen wir euch zeigen. Wir, das ist ein Team von China-Kennern innerhalb der ARD. Und ich bin Han Shun Li und nehme euch in der ersten Folge des neuen Podcasts Weltmarkt China mit. Ich bin in Hongkong aufgewachsen. Ich lebe seit fast 10 Jahren in Deutschland und arbeite als Journalistin für die Deutsche Welle. Und dort berichte ich vor allem über Themen, die in Asien spielen und auch über das, was in den sozialen Netzwerken in China los ist. Und dort ist gerade einiges los. In Shanghai sind die Menschen richtig sauer über den langen Lockdown. Eva Lambi-Schmidt erlebt das hautnah mit. Sie lebt in Shanghai und arbeitet dort als Korrespondentin für die ARD. Hi Eva.
Hallo.
Eva, du bist erst vor wenigen Monaten nach China gekommen. Die Stadt Shanghai kennst du von früher, hast dort ja auch schon studiert und jetzt könntest du eigentlich direkt durchstarten und die Stadt genießen, aber stattdessen bist du jetzt nur zu Hause.
Ja, also statt aus dem Studio berichte ich im Lockdown aus dem Kleiderschrank. Der Sound klingt hier fast so gut wie im Studio. Das Studio konnte ich ja wenigstens ein bisschen kennenlernen in den vergangenen Monaten. Und vor dem Lockdown ja auch tatsächlich etwas von der Freiheit, die China während der vergangenen 2 Pandemiejahre hatte, noch mitnehmen. In China ging das normale Leben ja weiter. Die Zahlen waren meist im einstelligen oder zweistelligen Bereich. Und dort, wo es nur den kleinsten Ausbruch gab, da gab es dann einen Lockdown. Aber im Rest des Landes hat man davon nichts mitbekommen. Aber jetzt scheint sich das völlig umzukehren. Omikron macht auch vor China nicht Halt. Es ist eine sehr leicht übertragbare Variante. Und in Shanghai haben wir jetzt den größten Ausbruch seit Beginn der Pandemie gesehen. Und das stellt die Null-Covid-Politik Chinas vor große Herausforderungen.
Null-Covid heißt ja, dass man die Infektionszahlen auf Null bzw. möglichst auf Null halten will. Und es wird auf jeden kleinen Ausbruch maximal reagiert, mit Massentests und strengen Lockdowns. Aber Lockdown ist nicht das, was wir in Deutschland kennen. Eva, du hast beides erlebt. Was sind die Unterschiede?
Ja, in China ist es nicht so wie in Deutschland, dass man sich jetzt trotzdem noch mit jemandem zum Spazierengehen zum Beispiel im Park treffen kann oder zum Supermarkt gehen kann, zum Einkaufen. Die Straßen werden abgeriegelt, die Menschen in ihren Häusern und Wohnungen eingesperrt, alles wird kontrolliert. Es gibt Checkpoints zwischen den Stadtteilen in Shanghai, die Polizei fährt dauernd Streife, so viel Polizei habe ich vorher noch nie gesehen. Bei mir vor der Tür stehen sogar 2 Wächter, einmal auf der Straße und dann nochmal an unserem Tor zur Wohnanlage. Der ist sowieso auch schon vor dem Lockdown dort gewesen. Also genauso wie die ganzen Überwachungskameras. China ist ein Überwachungsstaat. Da sind also viele Strukturen auch schon vorhanden, die jetzt genutzt werden. Und was jetzt neu ist und auch skurril, für mich zumindest in dieser Anzahl, sind die vielen Helfer in den weißen Schutzanzügen. Das war ja zu Beginn des Lockdowns für mich noch sehr spannend, das alles zu beobachten. Hat mich ein bisschen an Star Wars erinnert, wie die hier durch die Straßen marschiert sind. Mittlerweile, muss ich sagen, ist mir dieser Humor ein bisschen verloren gegangen bei all den Dingen, die hier schon passiert sind in Shanghai. Auch im Zusammenhang mit diesen weißen Helfern, die hier in Shanghai dabei genannt werden. Großer Weißer, so kann man es übersetzen.
Ach ja, dabei. Das hatte vor ein paar Jahren noch eine ganz andere Bedeutung. So wurde eine Figur in einem animierten Superheldenfilm genannt, oder? Baymax, ein großer weißer Roboter.
Ja, das war sogar ein Gesundheitsroboter, aber so heldenhaft wie der und auch so heldenhaft wie die chinesische Staats- und Parteiführung diese weißen Helfer darstellen will, kommen sie ehrlich gesagt nicht rüber. Also es gibt Videos von heftigen Auseinandersetzungen zwischen Bürgern und diesen Helfern, die mit langen Metallstangen die Menschen von ihrem Weg abhalten und sie in die Ecke drängen. Wir konnten diese Videos nicht im Einzelnen alle nachprüfen, aber es gibt so viele Videos, die doch immer wieder ähnliche Dinge zeigen im chinesischen Netz, wie zum Beispiel auch das hier. Hier haben die Helfer in den weißen Schutzanzügen den Menschen ein Megafon direkt ins Gesicht gehalten mit den Worten: Geht nach Hause. So laut und nervtötend, dass, glaube ich, jeder den Rückzug antreten würde.
Als ich vor 2 Monaten in Hongkong war, musste ich auch nach der Anreise zuerst in Hotel Quarantäne gehen und durfte 2 Wochen lang das Zimmer nicht verlassen. Die Isolation ging relativ gut bei mir, aber du bist jetzt deutlich länger eingesperrt. Wie fühlst du dich eigentlich?
Ja, also ich bin jetzt seit über einem Monat im Lockdown in Shanghai, aber ehrlich gesagt, ich kann mich nicht beklagen. Also wenigstens weiß ich jetzt, ich habe genug zu essen, zu trinken, ich habe einen Balkon und das ist alles angesichts der Situation hier schon sehr wertvoll.
Hast du dir auch Sorgen gemacht, angesteckt zu werden?
Ehrlich gesagt, nicht wirklich. Wir hatten nur einen Fall im Haus und das hat sich auch nicht weiter verbreitet. Ich habe mir in der 2. Aprilwoche eher Sorgen gemacht um Lebensmittel. Man wusste am Anfang halt nicht genau, wann kommen denn Lebensmittelpakete von der Regierung, wie oft kommen sie. Da waren ja dann Obst und Gemüse zum Beispiel drin, später auch mal Milch. In meinem Stadtviertel hat sich dann irgendwann herausgestellt, dass es doch recht regelmäßig kommt und ich mich darauf verlassen kann. Anders als in anderen Stadtteilen, da haben Menschen manchmal keine Pakete bekommen oder zu wenig. Ja, man kann versuchen, was online zu bestellen, aber das ist auch sehr schwierig. Es ist einfach vieles ausverkauft. Man hat auf diesen Apps auf dem Smartphone auch nur ein kleines Zeitfenster, überhaupt was zu bestellen und was zu bekommen. Da ist die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch. Und zweitens muss man sich vorstellen, die ganze Logistik ist durch den Lockdown zusammengebrochen. Es gab zu wenige Lieferanten. In den ersten 2 Wochen ist bei vielen auch gar keine Lieferung angekommen. Und außerdem sind die Preise auch sehr hoch. Auch die Mindestbestellmengen sind sehr hoch. Es gab dann zum Beispiel 15 Kilo Bananen, die ich mal bestellt habe. Weniger ging da auch gar nicht. Die habe ich bekommen für so etwa 40 Euro. Und weil die Preise so hoch sind, tun sich auch gerne die Nachbarn hier zusammen, um dann gemeinsam zu bestellen.
40 Euro für Bananen? Das ist der Wahnsinn. Das kann sich doch keine mehr leisten irgendwann.
Nee, es gibt wirklich Leute, die haben große finanzielle Sorgen jetzt. Die konnten nicht mehr arbeiten gehen, teilweise in der gesamten Zeit des Lockdowns. Also eine Freundin von mir zum Beispiel, die konnte ihre Miete nicht mehr bezahlen und wird jetzt so bald wie möglich ausziehen, sobald das nach dem Lockdown wieder möglich ist.
Das hört sich sehr, sehr bedrückend an. Die Situation ist schon ziemlich nervenaufreibend, oder?
Ja, das ist existenziell. Und die Menschen, mit denen ich gesprochen habe jetzt über die Zeit hinweg, die waren manchmal echt verzweifelt. Also hier im Haus nebenan zum Beispiel ein Nachbar auch mal fast ausbrechen wollen und wollte seine Freiheit haben. Er hat da am Tor gerüttelt, mit einer Schaufel dagegen geschlagen und gerufen, dass er seine Freiheit will. Also insgesamt ist die Stimmung sehr angespannt über Shanghai. Dazu kommt noch, dass man öfter Menschen aus der Ferne auch schreien hört. Bei manchen hat sich da herausgestellt, dass das wirklich Menschen waren, die aus ihren Fenstern geschrien haben, weil sie nicht genug zu essen hatten. Oder ich habe auch schon Schreie von Tieren gehört, meist aus der Dunkelheit, sehr qualvoll. In Kombination dann mit den Bildern, die wir so aus dem Netz gesehen haben, dass Katzen in Säcken auf den Bürgersteigen liegen. Oder dass ein Hund auch von einem Helfer in weißem Schutzanzug mit einem Stock zu Tode geschlagen wird. Letzteres konnten wir verifizieren. Das ist schwer dann auch anzuhören, wenn man sowas hört. Wir wissen, dass es Teil der Corona-Maßnahmen in China ist, dass Tiere durchaus getötet werden, weil die Behörden befürchten, dass sie das Virus verbreiten könnten. Und all das kann natürlich sehr beängstigend sein.
In solchen Situationen ist Nachbarschaftshilfe sehr wichtig. Gibt es das überhaupt?
Ja, jedes Haus zumindest, von dem ich jetzt bisher gehört habe, hat eine Chatgruppe auf WeChat, dem chinesischen Pendant zu WhatsApp. Und da können sich Nachbarn austauschen, sich gegenseitig helfen. Man kann auch Lebensmittel tauschen oder eben zusammen Gruppeneinkäufe machen. Ich habe auch schon Lebensmittel getauscht, ein Stück Speck gegen ein Stück Schokolade. Und wir haben in der Gruppe auch erfahren, zum Beispiel, dass jemand in unserem Haus positiv getestet wurde.
Ach ja, und haben Sie dann ein Schaf-Emoji in die Gruppe gepostet?
So, das mag zwar lustig klingen, ist es aber eigentlich in Realität nicht, weil ein Schaf-Emoji ist dann das Letzte, was man sehen will.
Das chinesische Wort für Schaf, Yang, klingt genauso wie ein positives Testergebnis. Das heißt auch Yang übrigens. Daher wird diese Emoji sehr oft als Symbol für Covid-Erkrankte benutzt.
Ja, also viele haben Angst, positiv getestet zu werden, denn das bedeutet in China in ein Krankenhaus oder in eine staatliche Isolationseinrichtung gebracht zu werden. Und das betrifft auch asymptomatische Fälle.
Ja, das kenne ich teilweise aus meiner Erfahrung in Hongkong. Also ich war dort, als die Stadt ihre schlimmste Welle erlebt hat. Und keiner will in die Isolationseinrichtungen. Man hat mehr Angst vor der Politik als vor dem Virus selbst, habe ich das Gefühl.
Ja, in Shanghai, würde ich sagen, kommt das auch so langsam durch, dass die Maßnahmen mehr Angst einjagen als das Virus. Oft wissen die Menschen ja auch gar nicht, wie lange sie in diesen Isolationseinrichtungen bleiben müssen. In Shanghai waren das zu Beginn des Lockdowns Sport- und Messehallen, die dafür vorgesehen waren. Dann wurden sogar neue Einrichtungen gebaut, weil die Kapazitäten schon voll waren. Man muss ja sehen, es waren ja tausende Neuinfektionen, die jeden Tag hinzukamen. Und das sind Massenunterkünfte und Betten stehen oft dicht an dicht. Mehrere Betroffene haben mir auch berichtet, dass das Licht dort 24 Stunden brennen soll und auch, dass die Hygienebedingungen katastrophal sein sollen. Und das kann auch jeden treffen. Also man muss sich vorstellen, man wird positiv getestet oder auch vielleicht nur positiv. Man kann das ja nicht nachprüfen. Dann wird man von den Helfern in den weißen Schutzanzügen abgeholt. Die kommen dann mit einem Bus. Und ich habe Kontakt gehabt zu einem Italiener, Claudio, der in Shanghai lebt und der hat genau das erlebt und er meinte, er wusste auch noch nicht einmal, wohin er da gebracht wird.
They say to hospital, but then in the end was not hospital, was just like isolation.
Sie sagten, es ginge in ein Krankenhaus, aber dann war es kein Krankenhaus. Es war diese Isolationseinrichtung, irgendwo im Osten Shanghais, 50 Kilometer weit weg von meinem Zuhause. Sie haben mir am Anfang nicht mal den Zielort mitgeteilt. Ich habe Leute gesehen, die sich im Bus übergeben haben, direkt neben mir. Sie haben richtig krank ausgesehen.
Claudio meinte dann auch, dass es ihm selbst nach ein paar Tagen gar nicht gut ging. Also er brauchte eigentlich einen Arzt, aber das gab es dort alles nicht, auch keine Medikamente, sagt er. Deshalb kann er die Corona-Maßnahmen in China überhaupt nicht verstehen.
Actually, I was completely safe, alone, home.
Ich war sicher zu Hause. Ich wäre dort alleine zu Hause geblieben und nicht rausgegangen. Aber nein, sie mussten mich hierher bringen, an einen Ort, der voll ist mit kranken Menschen, unter sehr schlechten Bedingungen.
In a place where it's like full of sick people, in a very bad condition.
Am Ende hatte er sich beim italienischen Konsulat Hilfe geholt. Die haben sich für ihn eingesetzt, damit er dann doch noch in ein Krankenhaus konnte. Dazu muss man sagen, dass die europäischen Konsulate sich zum Beispiel auch mit einem Brief an die Shanghaier Stadtverwaltung dafür eingesetzt hatten, dass grundlegende Rechte der Menschen eingehalten werden.
Ja, und auch die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat ja auch mehrere Dinge kritisiert. Zum Beispiel, dass man keine Informationen bekommt, was wir gerade gehört haben, dass Claudio gar nicht wusste, wo er hingebracht wird und wie es weitergeht. Und dann haben wir auch gehört, dass Kinder von ihren Eltern getrennt werden, wobei da gibt es inzwischen Ausnahmeregelungen. Und dass Menschen nicht an medizinische Versorgung kommen. Und da gab es auch Kritik.
Genau, das mit der medizinischen Versorgung hat vielen hier mit am meisten Sorgen bereitet, nicht nur in den Isolationseinrichtungen. Man muss sich ja vorstellen, wie in jeder Stadt gibt es auch in Shanghai Pflegebedürftige, Schwerkranke oder einfach ältere Menschen, nach denen man regelmäßig gucken muss. Hier in Shanghai sind Menschen gestorben, weil sie nicht an medizinische Behandlung kamen. Das in der größten und der modernsten Metropole Chinas. Es gab viele, viele Berichte von Angehörigen im Netz. Dort wird auch eine Liste geführt, mehr als 50 davon waren es, als ich zuletzt geschaut habe. Ich habe selbst auch mit einer Frau gesprochen, die sagt, dass in ihrem Haus schon 3 Nachbarn gestorben sind, weil sie nicht an Medikamente oder ins Krankenhaus kamen. Und sie ist ziemlich enttäuscht von der Regierung und kritisiert sie auch sehr. Deshalb lassen wir hier zu ihrem Schutz auch ihren Namen weg.
Wenn das vorbei ist, denke ich, dass wir Bewohner in Shanghai uns alle zusammenschließen und die Regierung für all das Leid unserer älteren Menschen und unserer Kinder verklagen sollten. Sie müssen sich für ihre Fehler entschuldigen.
Ja, im Netz habe ich auch das hier gefunden über den Unmut in Shanghai. Was ist da los?
Da haben die Menschen an ihren Fenstern geschrien und auf Töpfen und Pfannen Krach gemacht, weil sie nicht genug zu essen hatten. Das war kein Einzelprotest, die gab es schon vereinzelt über den April hinweg, aber das war ein organisierter Protest. Die Menschen haben sich in mehreren Stadtteilen zu einer bestimmten Uhrzeit zu dieser Aktion verabredet und dazu auch selbstgestaltete digitale Plakate in den Chatgruppen verbreitet, was ziemlich außergewöhnlich ist, weil es ja in China keine Presse- und Meinungsfreiheit gibt. Und kurz vor dem Protest hat diese Aufzeichnung, die wir jetzt gleich hören, im Netz für sehr viel Aufsehen gesorgt. Das ist ein Telefonat zwischen einer Frau und einem Verantwortlichen in ihrem Stadtviertel.
In den vergangenen 10 Tagen haben wir 5 neue Fälle in unserem Gebäude gehabt. Wir dürfen die Wohnungen nicht verlassen und auch keine Einkäufe online machen. Seit dem 18.04. haben wir nichts mehr online bestellt, um den Regeln der Regierung zu folgen. Aber wenn wir nicht online bestellen können und auch keine Lebensmittelpakete von der Regierung bekommen, was sollen wir essen?
Wird es eigentlich gefährlich für die Kommunistische Partei Chinas, wenn es so viel Unmut gibt?
Nun, also dieses Jahr ist besonders wichtig für die Kommunistische Partei aus 2 Gründen. Im vergangenen Jahr hat die Partei ihren 100. Geburtstag gefeiert. Deshalb ist das Jahr 2022 insofern historisch, als dass es den Beginn eines neuen Jahrhunderts, einer neuen Ära, wenn man so will, markiert. Und das soll natürlich aus chinesischer Perspektive möglichst erfolgreich und auch stabil sein. Außerdem wird zum ersten Mal seit Jahrzehnten der Staats- und Parteichef nicht nach 2 Amtsperioden an einen Nachfolger übergeben, sondern Xi Jinping will in eine 3. Amtszeit gehen, also weitere 5 Jahre herrschen. Die Limitierung seiner Amtszeit auf insgesamt 10 Jahre hat er aus der chinesischen Verfassung streichen lassen. Das ist ein Riesenunterschied zu früher. Und er hätte dadurch quasi die Möglichkeit, Staats- und Parteichef auf Lebenszeit zu bleiben. Die Omikron-Variante jetzt stellt aber die Null-Covid-Politik Chinas auf eine neue Probe. Bisher konnte die chinesische Staats- und Parteiführung diese Strategie ja als erfolgreich verkaufen. Es gab ja im Vergleich zu anderen Ländern wenige Fälle. Die Wirtschaft lief, aber jetzt scheint es etwas anders zu sein. Und wenn sich jetzt Omikron flächendeckend ausweitet, dann könnte es sein, dass diese Strategie nicht mehr aufgeht und das könnte für die Zentralregierung gefährlich werden. Das hat mir China-Wissenschaftler Björn Alpermann an der Universität Würzburg erklärt, der sich sehr viel mit politischen Fragestellungen auseinandersetzt.
Im Moment droht sich tatsächlich das Blatt zu wenden. Wenn es der Zentralregierung nicht mehr gelingt, das Versagen in der Pandemiebekämpfung jeweils auf die lokale Ebene abzulenken, dann kann es auch für die Führung Xi Jinpings in gewisser Weise gefährlich werden, denn gerade die Kommunistische Partei hat sich eigentlich dazu hinreißen lassen, ihr vergleichsweise gutes Abschneiden in dieser Corona-Vergleich als eine systemische Frage zu deuten und damit politisch aufzuladen. Das heißt, es wurde gesagt, wir unter der kommunistischen Führung der Partei haben es in China besser hingekriegt als die demokratischen Staaten des Westens.
Ja, aber auch wenn die Menschen ihre Stimme suchen, wie wir es in Shanghai gehört haben, bringt das überhaupt was? Ich meine, jede kritische Stimme wird durch die Zensur sehr effektiv unterdrückt.
Ja, das ist eine gute Frage. Es gab da ein interessantes Phänomen am 20. April. Da wurde ein ganz bestimmtes Video immer und immer wieder geteilt, sehr hartnäckig. Das Video hatte den Titel Die Stimmen des Aprils. Das sind Zusammenschnitte von Telefonaten und aufgezeichneten Gesprächen von Menschen, die nach Hilfe suchen. Hören wir da mal rein. Ja, das Video wurde immer wieder geteilt, immer wieder auch von den Internetzensoren gelöscht. Ein Katz-und-Maus-Spiel quasi zwischen den Netizens und den Behörden. Und das, bis das Video am Ende nicht mehr zu sehen war. Es gab da nur noch eine Fehlermeldung, dass das Video nicht mehr verfügbar ist. Ja, die berühmte Fehlermeldung 404. Eine Zahl, die manche dann stattdessen gepostet haben als Zeichen gegen die Zensur und gegen den Lockdown. Also viele Menschen haben hier mitbekommen, was passiert und dass ihre Sachen gelöscht werden. Und dass das besonders ist, das betont auch Björn Alpermann von der Universität Würzburg.
Normalerweise ist Zensur etwas, was die chinesischen Bürger und Netizens nur am Rande mitbekommen und was in der Regel nur eine ganz kleine Minderheit betrifft. Aber jetzt haben wir es mit einer Situation zu tun, in der 25 Millionen Shanghaier Bürger sich vielfach lautstark online, in den sozialen Medien und in anderen Foren darüber beschweren, wie schlecht die Versorgungslage ist und leider vor ihren Augen erleben müssen, wie all diese Beschwerden, auch kreative Formen des Protestes, wieder gelöscht werden. Das heißt, eine ganz neue Erfahrung für diese Netizens, dass sie jetzt selber Opfer von Zensur werden, in einem bisher von ihnen sicherlich so nicht gekannten Ausmaß.
Ich muss sagen, viele, mit denen ich spreche hier in Shanghai, die sagen mir, dass sie sehr enttäuscht sind und dass sie das nicht vergessen können, was hier passiert ist und dass sie auch nicht der Regierung vergeben können. Und so ähnlich hat mir das auch dieser Mann aus Shanghai erzählt, bei dem wir auch die Identität schützen und seinen Namen nicht nennen.
Nach diesem Ausbruch wird es eine große Veränderung geben, nämlich eine Vertrauenskrise. Das Vertrauen in Shanghai wird wieder aufgebaut werden müssen. Es ist unwahrscheinlich, dass die Dinge wieder so werden, wie sie waren.
Das klingt gefährlich. Also soziale Stabilität ist für die kommunistische Partei ja total wichtig, weil sie die Alleinherrschaft der KP legitimiert. Und der andere Faktor ist das Wirtschaftswachstum. Und nun beeinträchtigt die Null-Covid-Politik nicht nur die soziale Stabilität, sondern wahrscheinlich auch die wirtschaftliche Stabilität, oder?
Klar, Shanghai ist einer der wichtigsten Wirtschaftsstandorte Chinas. Es ist die internationale Stadt. Bereits im März haben Zahlen gezeigt, dass die Industrieproduktion in Shanghai eingebrochen ist. Außerdem ist die Arbeitslosigkeit gestiegen, der Konsum ist zurückgegangen. Und das ist natürlich klar, wenn die Menschen in ihren Häusern und Wohnungen eingesperrt sind und nicht arbeiten und auch nicht einkaufen können.
Und warum uns die chinesische Wirtschaft so interessiert, ist ja auch, weil sie so wichtig für die globale Wirtschaft ist.
Ja, zum Beispiel ist der chinesische Markt auch für deutsche Firmen ein wichtiger Absatzmarkt. Und zum Thema Konsum, wenn hier die Menschen weniger konsumieren, weniger kaufen, dann bedeutet das auch für deutsche Unternehmen, dass es schwieriger wird, dort Waren zu verkaufen.
Was die Lockdowns und die No-Covid-Strategie in China für die deutsche Wirtschaft bedeuten, darüber wollen wir gleich auch noch reden, hier bei Welt macht China. Bleibt also dran, aber erstmal bleiben wir noch in China. Eva, wir haben jetzt die ganze Zeit über Shanghai geredet, weil die Stadt das Epizentrum des Ausbruchs ist. Aber Corona gibt es auch in anderen Städten und an dieser Stelle möchte ich Benjamin Eisel zu uns holen. Er ist ebenfalls ARD-Korrespondent, aber in Peking. Oder auch auf Chinesisch Beijing. Und während du, Eva, die meiste Zeit im Lockdown zu Hause gesessen hast, konnte Benjamin relativ frei leben. Hi, Benjamin.
Ja, das stimmt. Hi.
Hi. Ja, also Benjamin, du und Eva sind jeden Tag im Austausch. Und wie hast du dich denn gefühlt, als der Eva immer wieder Geschichte aus Shanghai erzählt hat?
Ich habe natürlich mitgefiebert und ich habe mich auch ein bisschen, manchmal habe ich mich auch ein bisschen schlecht gefühlt, dir zu sagen, dass ich im Restaurant war oder in einer Kneipe, weil ich konnte ja alles ganz normal weitermachen.
Aber wenigstens hast du mich ja aufgemuntert. Das war immer schön.
Ja, woran liegt das denn?
Ja, ich habe versucht. Ja, das liegt eben daran, dass China ein Riesenland ist, 1,4 Milliarden Menschen und diese Lockdowns betreffen dann immer eben nur Regionen, wo es Fälle gibt, wo es viele Fälle gibt. Und deswegen Shanghai im Lockdown und Beijing eben nicht im Lockdown. Und ja, man konnte wirklich die meiste Zeit alles ganz normal machen.
Aber jetzt werden in Beijing auch die Maßnahmen verschärft. In letzter Zeit zum Beispiel gab es mehrmals Massentests und es kursieren im Netz auch Bilder von Hamsterkäufern. Und die Menschen haben doch Angst vor einem Lockdown wie in Shanghai. Und zugleich versucht China weiterhin, jeden kleinen Corona-Ausbruch zu unterdrücken. Und dabei hat sich doch die Omikron-Variante sich als milder herausgestellt als andere Varianten. Über die politischen Gründe für Chinas Haltung haben wir vorhin schon gesprochen, aber gibt es vielleicht noch andere Gründe?
Also ich denke, das ist was Politisches und Gesundheitsaspekte, die gibt es auch. Und zum Beispiel, dass viele ältere Menschen in China nicht geimpft sind. Darüber hat Benjamin viel recherchiert, deshalb würde ich Ihnen das mal gerne erzählen lassen.
Ja, danke dir, Eva.
Ja, genau. Also in China ist sehr viel geimpft worden. China hat so viel geimpft wie kein anderes Land der Welt. Es gibt eine Impfquote von so ungefähr 90%. Aber, wie Eva eben gesagt hat, viele ältere Menschen sind nicht gegen Covid-19 geimpft. Und bei so einem großen Land wie China kommt da eine ganze Menge zusammen. Das sind mehrere Millionen Menschen, die quasi ungeschützt sind. Mir hat das der Virologe Friedemann Weber von der Uni Gießen auch erklärt.
Ja, also das könnte ein Riesenproblem geben, wenn Omikron einmal wirklich denen aus den Händen gleitet quasi. Und bei so einer großen Anzahl wirklich vulnerabler und empfänglicher Menschen, da könnte das wirklich übel ausgehen.
Ja, und was passiert, wenn das Virus außer Kontrolle gerät und eben auf eine Gesellschaft trifft, wo es de facto zuvor kein Covid gab und wo viele ältere Leute nicht geimpft sind? Das konnte man in Hongkong sehen. Wir haben vorhin schon kurz über Hongkong gesprochen und hier ist die Omikron-Welle quasi nur so durchgerauscht. Anfang des Jahres ging es los. 2 Jahre hat Null-Covid gut funktioniert hier mit wirklich sehr wenigen Fällen und dann gab es auf einmal ja mehrere 10.000 am Tag und es sind sehr viele Leute hier gestorben. Es sind über 9.000 Menschen in Hongkong gestorben, die allermeisten davon in diesem Jahr. Und auch die meisten davon ältere Leute und ungeimpft.
Ja, das kann ich von meiner eigenen Erfahrung auch sagen. Also dass in Hongkong tatsächlich viele ältere Menschen sich geweigert haben, die Impfung zu bekommen. Und das lag teilweise daran, dass das Vertrauen in der Hongkonger Regierung sehr, sehr niedrig war.
Ja, das ist in Festlandchina schon auch so, dass das Vertrauen in die Staats- und Parteiführung nicht so groß ist. Und es kommen aber noch andere Faktoren dazu. China hat zum Beispiel anders als alle anderen Länder der Welt zuerst die jungen Menschen geimpft, weil die jungen Menschen, die müssen die Wirtschaft am Laufen halten, die müssen arbeiten gehen und dann erst später sind die älteren Menschen dazu gekommen. Und dann wollten das aber viele nicht, weil die haben gesagt, naja, wir sind ja eh zu Hause und es gab auch keinen Anreiz, weil junge Menschen, die mussten zur Arbeit, dann hat die Arbeitsstelle gesagt, nee, ihr kommt hier nur rein, wenn ihr geimpft seid, dann haben die sich impfen lassen. Das gibt's bei älteren Leuten nicht. Die hatten diesen Anreiz nicht und was eben dazu kommt, und das war auch ein Faktor in Hongkong, denke ich, dass viele gesagt haben, warum soll ich mich denn impfen lassen mit einem Impfstoff? Ich weiß gar nicht, was das für ein Impfstoff ist. Hier gibt es doch gar kein Covid. Mir kann doch hier gar nichts passieren.
Ja, Stichwort Impfstoff. China hat ja seine eigenen heimischen Impfstoffe. Und könnten diese Impfstoffe auch ein Grund sein, warum China an der strikten Null-Covid-Strategie festhält?
Ja, also Virologen sagen, China könnte deutlich besser dastehen, hätte China auch einen mRNA-Impfstoff zugelassen. Die Chance war da. Vor etwa einem Jahr schon hätte China BioNTech Pfizer in China zulassen können, haben sie aber nicht gemacht. Meiner Einschätzung nach aus politischen Gründen. Man hat darauf gesetzt, dass man selber einen mRNA-Impfstoff entwickelt und hat da so ein bisschen gepokert. Bis heute hat China keinen eigenen mRNA-Impfstoff. Es sind zwar welche jetzt in Testphasen und es kann auch sein, dass diese bald zugelassen werden, aber da gibt es auch noch keine Informationen darüber, wie wirksam die sind. Aber es kommt halt ein bisschen spät und das dürfte schon auch ein Grund mit sein, warum sich China jetzt schwerer tut zu öffnen. Und die mRNA-Impfstoffe, das ist erwiesen, die schützen besser als die chinesischen Impfstoffe. Wir haben ja Sinopharm und Sinovac. Das sind klassische Totimpfstoffe, so wie bei den bekannten Grippeimpfstoffen. Die schützen vor Tod und vor schwerer Erkrankung, das schon, aber eben auch nicht so gut wie mRNA-Impfstoffe. Also da sind BioNTech, Pfizer und Moderna zum Beispiel schützen da nochmal deutlich besser. Das zeigen Studien aus zum Beispiel Hongkong, aber auch aus Singapur, wo eben chinesische und diese mRNA-Impfstoffe verimpft wurden. Und sie schützen auch besser vor Ansteckung.
Du sagst, das war auch eine politische Entscheidung, BioNTech und Moderna nicht zuzulassen. Wurde China dann von Omikron überrascht?
Ja, genau. Und ich glaube, man hat sich einfach in China sehr sicher gefühlt, weil das ja 2 Jahre lang doch relativ gut funktioniert hat, bevor Omikron kam. Und man hat eben darauf gebaut, den eigenen Impfstoff zu entwickeln. Da ist bestimmt auch Nationalstolz dabei. Und man gibt dann eben nicht einer US-Firma, Pfizer oder einer deutschen Firma, BioNTech, die Chance, millionenfach Impfdosen für China zu produzieren, sondern man macht das eben selber. Aber wie gesagt, bis heute gibt es noch keinen chinesischen mRNA-Impfstoff.
Jetzt hält China also an der Null-Covid-Politik fest. Aber das geht eben nur mit strikten Lockdowns, wie wir es aus Shanghai gehört haben. Und das führt zu Unmut. Und dazu die wirtschaftlichen Schäden auch noch. Wie lange kann China diese Strategie noch durchziehen? Gibt es überhaupt einen Ausweg?
Das ist die große Frage. Also wenn man mit Virologen, Epidemiologen spricht außerhalb Chinas, die sagen eigentlich alle, es lässt sich nicht durchziehen auf Dauer. Aber es gibt im Moment keine Anzeichen, dass die chinesische Staats- und Parteiführung ja aussteigen möchte aus diesem Modell aussteigen kann, weil man es eben zu diesem ja Systemkonflikt erklärt hat. Man hat gesagt, das eigene System ist überlegen. Das westliche System, das demokratische System, wie wir es in Europa haben, wie wir es in den USA haben, das hat es nicht geschafft, Menschenleben zu retten, Menschenleben zu schützen. Wir schaffen das. Und jetzt kommt man eben nicht mehr raus aus der Nummer. Und alle, die man fragt, sind ratlos. Wie lange wird das noch dauern? Wie kommt China da raus? Keiner weiß es.
Ja, China steckt in einem Dilemma. Und auf dieses Dilemma guckt man in Deutschland eher verwundert. Denn hier spielt Corona ja scheinbar keine große Rolle mehr. Zumindest man redet halt nicht mehr so viel darüber wie früher. Aber das, was in China passiert, hat auch Konsequenzen für uns in Deutschland. Und darüber will ich mit Ruth Kirschner sprechen. Sie war lange China-Korrespondentin in Beijing. Und mittlerweile lebt sie wieder in Deutschland, und zwar in Berlin. Und sie arbeitet beim RBB. Aber China lässt sich nicht wirklich los, oder?
Nein, nicht so wirklich. Und ich schaue immer noch sehr genau auf das, was in China passiert und natürlich darauf, wie sich China international verhält und auf das Verhältnis von China zu Europa und zu Deutschland.
Und das Gespräch mit Benjamin hast du ja gehört. China steckt in einem Dilemma und kommt nicht raus. Was heißt das aber für uns?
Ja, das hat für uns ganz deutlich Auswirkungen auf die Wirtschaft. Das darf man ja nicht vergessen. China ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, ist unser wichtigster Handelspartner und produziert ganz viele Dinge, die wir im Alltag benutzen. Also Elektronik, Handys, Spielzeug und eben auch ganz viele Komponenten für die Industrie. Und nicht zuletzt, China ist natürlich auch für die deutschen Unternehmen ein sehr großer, sehr wichtiger Markt. Und durch den Lockdown in Shanghai und in anderen Städten sind die Lieferketten erneut gestört. Zum einen, das haben wir ja gehört, können viele Menschen nicht zur Arbeit gehen, sind eben im Lockdown zu Hause. Und in den Häfen kommt eben auch nichts voran, vor allem im großen Containerhafen von Shanghai. Da werden jetzt viele Schiffe gar nicht mehr abgefertigt oder nur sehr langsam. Und der Hafen dort ist nun einmal der größte Containerhafen der Welt. Und wenn die Schiffe nicht abgefertigt werden, kommen die Waren aus China eben in Europa auch gar nicht erst an.
Ja, aber was meinst du denn konkret? Also aktuell habe ich eher das Problem, dass ich kein Speiseöl aus dem Supermarkt bekomme. Das hat aber ganz andere Gründe. Also ich habe eigentlich noch nichts gespürt.
Ja, das kenne ich auch. Also kein Sonnenblumenöl und kein Mehl im Supermarkt wegen des Krieges in der Ukraine. Aber bei den Waren aus China merken wir das noch nicht sofort. Doch in ein paar Wochen kann es gut sein, dass wir das richtig deutlich spüren. Das hat mir auch Max Zenglein bestätigt. Er ist Chefökonom bei Merix, dem Mercator-Institut für China-Studien hier in Berlin.
Das kommt mit Verzögerung an. So ein Schiff braucht ja seine 4 bis 5 Wochen, je nachdem, welche Route es einnimmt. Und ja, Shanghai war vor allem im April im harten Lockdown. Und jetzt ist die Frage, wann löst sich das auf und wann kann das alles abgearbeitet werden? Aber das wird sich noch über Wochen, wenn nicht Monate hinziehen, bis sich da etwas oder die Situation wieder normalisiert hat.
Ja, und was sind das für Produkte, also die nicht ankommen oder nur mit Verzögerung ankommen?
Also ganz konkret geht es um Elektronikartikel wie Fernseher oder Handys oder Tablets und eben viele Komponenten, die von Shanghai aus exportiert werden. Also es kann durchaus sein, dass du beispielsweise eine Kaffeemaschine bestellst und bekommst sie einfach nicht, weil eine Gummidichtung in Shanghai feststeckt. Oder du bekommst im Laden oder online nicht genau das Handy, das du dir ausgesucht hast, oder es ist erst in ein paar Monaten lieferbar. Und es wird unter Umständen teurer. Das zumindest sagt Stefan Härte vom Handelsverband Deutschland.
Denn wenn die Logistik teurer wird und wenn der Aufwand für den Händler bei der Suche nach neuen Lieferanten teurer wird, dann spürt das am Ende natürlich auch der Verbraucher meistens.
Also keine so guten Aussichten für die Verbraucherinnen und Verbraucher.
Und wie ist das mit großen deutschen Unternehmen, die viel nach China verkaufen? Also deutsche Autokonzerne zum Beispiel, also Volkswagen hat gesagt, dass sie aufgrund des Ausbruchs in Shanghai und Changchun, eine andere Stadt, den Markt in China aktuell sehr, sehr, sehr schwer bedienen können. Also auch global ist VW von den Lieferengpässen betroffen.
Naja, das hat ja nicht nur mit den Lockdowns in Shanghai und anderen chinesischen Städten zu tun. Viele Konzerne haben ja schon länger Probleme. Da sind die Engpässe bei den Halbleitern. Das beschäftigt viele Firmen schon sehr lange. Dann der Überfall Russlands auf die Ukraine. Und jetzt eben dazu noch diese harten Lockdowns in China. Da ist Shanghai eine Krise von vielen anderen Krisen. Es zeigt aber auch, wie anfällig globale Lieferketten und Produktionsprozesse sind. Und das drückt dann auch auf das Wirtschaftswachstum insgesamt hier bei uns. Und es hat eben auch eine Diskussion ausgelöst über die Globalisierung insgesamt und über Lieferketten und die Abhängigkeiten.
Ausführlich wollen wir über Abhängigkeiten in der nächsten Folge von unserem Podcast Welt macht China reden. In 2 Wochen schon. Also hört dann gerne rein. Ruth, Chinas Null-Covid-Politik, die harten Lockdowns und die weitgehende Schließung der Grenzen seit über 2 Jahren. Also das bringt doch andere Probleme mit sich, über die aber eher selten berichtet wurde.
Ja, genau. Die Null-Covid-Politik hat ja nicht nur Auswirkungen auf die Wirtschaft, sondern eben auch auf unser Verständnis von China, unsere Kenntnisse über das Land. Es gibt mittlerweile viel weniger Kontakte mit China als noch vor Covid, weil ja eben die Grenzen weitgehend geschlossen sind. Viele Austauschprogramme sind ausgesetzt worden. Es gibt fast keine deutschen Studierenden mehr in China. Die Zahl der Ausländer, die dort leben, ist drastisch gesunken. Und auch Ökonomen wie Max Zenglein von Merix sehen das eben mit großer Sorge.
Wir befinden uns ja in einer Zeit, in der wir uns gerade versuchen, auch ja, mit China irgendwie neu zu, ja, ich sag's mal positiv, arrangieren. Und das macht man im Zuge von immer geringer werdenden Kommunikationskanälen. Und das ist den Schaden, der dadurch potenziell entstehen kann, können wir uns, glaube ich, derzeit noch gar nicht ausmalen.
Also auch wenn man mit China so jetzt persönlich vielleicht eher wenig am Hut hat, ist das sicherlich ein wichtiger Punkt. Wie gesagt, China ist unser größter Handelspartner, aber wir wissen immer weniger übereinander. Und die Null-Covid-Politik in China hat das verstärkt, weil die Kontakte ebenso wahnsinnig schwierig geworden sind. Und in einer Zeit, ich sag mal, mit wachsenden Spannungen mit China, ist das sicherlich eher bedenklich.
Ja, in solchen Zeiten ist es besonders wichtig, dass wir uns gegenseitig verstehen. Deshalb möchten wir ja diesen Podcast machen. In Welt macht China möchten wir mit euch herausfinden, wie China tickt und was Beijings Politik für Deutschland bedeutet. Klar ist, dass sie unsere Wirtschaft sehr stark beeinflusst und damit kommen wir auch schon zum Thema der nächsten Folge. Deutschlands Abhängigkeit von China. Mit Steffen Wurzel vom SWR. Er war 6 Jahre lang in Shanghai als Korrespondent unterwegs und ist seit kurzem wieder in Deutschland. Falls ihr Feedback oder Ideen habt, schickt das doch gerne an unsere E-Mail weltmarktchina@rbb-online.de. Und vergesst nicht, diesen Podcast zu abonnieren und mit euren Freunden zu teilen. Ich bin Hangxin Li. Tschüss und bis zum nächsten Mal.